Er hat teilweise weniger Lust auf Sex. Und wenn er dann doch Sex hatte mit seiner Frau oder wollte, dann war seine Erektion nicht mehr ganz so stark, wie sie früher mal war. Er hat noch zusätzlich angegeben, dass er auch so ein bisschen in seiner Leistungsfähigkeit nachgelassen hat. Burnout selber hat er auch ausgeschlossen. Er meinte zwar, es ist stressig in seinem Job, aber er hat auch seinen Job gemocht. Wir Urologen bezeichnen manchmal ja den Penis auch als die Antenne des Herzens.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose, der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Professorin Dr. Sabine Brookman-May, Fachärztin für Urologie, medikamentöse Tumortherapie und Sportmedizin. Sie lehrt an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und forscht zu den Themen Prostata und Blasenkrebs. Als Kind und Jugendliche, so erzählt sie, war sie sich sicher, eines Tages die kleine Lederwarenfirma ihrer Eltern zu übernehmen. Doch zu dieser Zeit nahm die Lederproduktion in Deutschland immer mehr ab, deshalb entschied sie sich für einen anderen Berufsweg. Zur Medizin kam sie eher zufällig. Sie wohnte in einem sehr ländlichen Gebiet und fuhr eine Freundin, die noch keinen Führerschein hatte, zum Medizinertest. Da sie dort vor Ort nicht nur einen halben Tag lang warten wollte, meldete sie sich auch kurzfristig an, schrieb den Test mit und schnitt gut ab. Nach dem Studium hospitierte sie in der Kinderurologie. Das gefiel ihr sehr gut. So kam sie in das Fachgebiet der Urologie. Wir sprechen heute über einen Patienten, einen Mann Mitte 50, der zum einen weniger Lust auf Sex hat und zum anderen Erektionsprobleme. Dahinter steckt etwas Ernsthaftes, das man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte.
Also es war ein Patient, der zu mir in die Praxis kam zur allgemeinen urologischen Vorsorgeuntersuchung. Also Vorsorgeuntersuchung, urologisch, aber auch Krebsvorsorgeuntersuchung. Der Patient war circa Mitte 50, hatte keine konkreten Beschwerden, zumindest hat er zunächst keine angegeben. Die Krebsvorsorgeuntersuchung war soweit auch unauffällig. Auf Nachfrage hat er dann aber angegeben, als ich gefragt habe, ob er denn irgendwelche Beschwerden hat, ob er zufrieden ist, ob sich irgendwas geändert hat. Da hat er dann doch angegeben, dass er in letzter Zeit zum einen ein bisschen Schlafbeschwerden hatte, also er hatte ein bisschen mehr Stress auch im Job, konnte schlechter einschlafen, ist manchmal nachts aufgewacht. Und auf weitere Nachfrage hat er dann eben auch gesagt, dass es auch mit dem Sex mit seiner Frau nicht mehr ganz so gut klappt. Also dass er auch gemerkt hat, er hat teilweise weniger Lust auf Sex. Und wenn er dann doch Sex hatte mit seiner Frau oder wollte, dann war seine Erektion nicht mehr ganz so stark, wie sie früher mal war. Und er hat es dann eher darauf zurückgeführt, dass er eben einen stressigen Job hat, dass er auch nicht mehr ganz der Jüngste war und hat es eher als so einen anzunehmenden Alterungsprozess jetzt angesehen, wo er sich jetzt keine konkreten Sorgen darüber gemacht hat. Er hat dann allerdings auch angegeben, dass also zunehmend auch seine morgendlichen Erektionen nicht mehr ganz so stark sind. Also das ist was, wo wir Urologen immer nachfragen, ob denn auch die nächtlichen Erektionen noch da sind oder die morgendlichen Erektionen, die einfach unwillkürlich auftreten. Und auch die waren etwas schwächer. Mhm. Er hat noch zusätzlich angegeben, dass er auch so ein bisschen in seiner Leistungsfähigkeit nachgelassen hat. Also dass er teilweise ein bisschen kurzatmiger war, nicht mehr ganz so leistungsfähig, aber nur minimal. Also es war jetzt für ihn nicht so besorgniserregend.
Und er hat das so mit Stress im Job und Mitte 50, da kann das schon mal sein, wahrscheinlich so für sich selber erklärt.
Genau, ja.
Was hatten Sie denn so, als Sie das gehört haben, alles im Hinterkopf, was da vielleicht dahinter stecken könnte? An Differentialdiagnosen oder woran man denken muss als Ärztin?
Ja, also es ist natürlich so, dass ich zunächst mal so den urologischen Fokus natürlich habe, wobei die Urologie natürlich auch mit anderen Bereichen interagieren kann. Und gerade wenn man es dann hört, dass eine erektile Dysfunktion da ist, also Potenzstörung, Leistungsantrieb, aber auch noch Kurzatmigkeit, Durchschlafstörungen, Einschlafstörungen, da muss man natürlich neben den urologischen Diagnosen auch im Hinterkopf haben, dass es sich auch um hormonelle Störungen jetzt außerhalb des urologischen Bereichs handeln kann. Also da kann es natürlich auch sein, dass der Testosteronwert irgendwann zu niedrig wird oder einfach Schwankungen unterliegt, die das auch ein bisschen mit beeinflussen können. Es kann aber immer auch eine Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel dahinter stecken. Was gar nicht so selten ist, sind auch Depressionen oder auch ein Burnout. Also gerade wenn der Patient auch Stress im Beruf erwähnt, dann muss man natürlich auch daran denken. Das sind so die wesentlichen Differentialdiagnosen, die man da im Hinterkopf behalten muss.
Haben Sie ihn denn nach Burnout, Depressionen gefragt, wie es ihm psychisch geht?
Ja, das habe ich gemacht. Also er hat das verneint. Er hat gemeint, also seine Stimmung ist insgesamt ganz gut gewesen. Er hat jetzt keine Stimmungsschwankungen. Das Einzige waren wirklich diese Schlafstörungen, die ihn natürlich auch ein bisschen bedrückt haben, oder auch wieder diese Potenzstörung, wo er auch gemerkt hat, das ist für ihn oder für seine Beziehung nicht ganz so gut. Aber es hatte letztendlich alles eine Ursache. Aber es war jetzt nicht so, dass er extreme Stimmungsschwankungen hatte. Mhm. Und Burnout selber hat er auch ausgeschlossen. Er meinte zwar, es ist stressig in seinem Job, aber er hat auch seinen Job gemocht und meinte, das wäre letztendlich schon immer so gewesen. Also das konnte er von seiner Seite aus ausschließen.
Sie haben ja gesagt, der Testosteronwert könnte eine Rolle spielen, die Schilddrüsenhormone, das kann man ja per Blutabnahme klären. Nach der psychischen Verfasstheit haben Sie ihn gefragt, wie war er denn von der Konstitution, wie sah er aus, was für eine Erscheinung war er?
Also er war leicht übergewichtig. Also wir sprechen ja ab einem BMI, also dem sogenannten Body Mass Index, von 25 oder über 25, dann von Übergewicht, zwischen 25 und 30 übergewichtig und ab 30 dann adipös oder fettleibig. Also er hatte so ein BMI im Bereich 27, 28, also leicht übergewichtig. Hat auch angegeben, dass er in letzter Zeit ein bisschen zugenommen hat, dass er auch nicht mehr so viel Sport macht, wie er das früher macht, also zumindest keinen regelmäßigen Sport. Aber er war jetzt nicht extrem übergewichtig, aber leichtes Übergewicht war auf jeden Fall da.
Ich fasse nochmal zusammen. Mitte 50-jähriger Mann hat weniger Lust auf Sex mit seiner Frau. Die Erektion ist schwächer als früher. Er hat ein bisschen Stress im Job, aber keinen Burnout. Wie haben Sie weitergemacht? Was haben die Laborwerte zum Beispiel ergeben?
Also die Laborwerte gehören natürlich dazu zur Abklärung. Die waren im Wesentlichen unauffällig, zumindest was die Schilddrüsenwerte zunächst anging. Also das, die habe ich natürlich auch mit abgenommen. Die waren unauffällig. Die Testosteronwerte, da schaut man sich das Gesamttestosteron an, aber auch das sogenannte freie Testosteron, um zu schauen, ob da eventuell ein Einfluss da sein kann. Das war im niedrig-normalen Bereich. Also wobei man dazu bedenken muss, dass Testosteron immer Schwankungen, tageszeitlichen Schwankungen noch unterliegt und man dann vor allem eine morgendliche Abnahme im Labor auch bewerkstelligen sollte, damit man wirklich den Referenzwert auch erhält, den die Normalwerte auch anzeigen. Letztendlich würde ich mit einer Laborabnahme von Testosteron nie eine Diagnose auch für einen sogenannten Hypogonadismus stellen. Aber es war letztendlich so, dass der ein bisschen erniedrigt war, aber nicht wesentlich. Ansonsten habe ich mir noch die Cholesterinwerte angeschaut. Die waren minimal erhöht, wobei minimal ist vielleicht ein bisschen untertrieben. Also sie waren erhöht, wenn man sich das Gesamtcholesterin anschaut, aber eben auch nicht extrem. Also man sagt, dass die Norm fürs Gesamtcholesterin bis 200 gehen soll und er lag bei ungefähr 230, 235. Und man teilt ja das Cholesterin in das sogenannte gute und schlechte Cholesterin. Also das Gute ist das HDL und das Schlechte das LDL ein. Er lag vor allem im schlechten Bereich höher. Im guten HDL-Bereich gar nicht so schlecht, ja. Also das war schon mal ganz gut. Aber insgesamt waren auch die Werte ein bisschen erhöht. Was man sich noch immer anschaut, sind die Blutzuckerwerte. Und der akute Blutzuckerwert, der war soweit in Ordnung. Man schaut sich dann aber auch noch den sogenannten HbA1c-Wert an. Der gibt einem an, wie die Blutzuckerwerte so in den letzten Wochen bis Monaten waren. Und da war er in einem Bereich, den wir als sogenannten Prädiabetes bezeichnen. Also das ist noch keine Zuckererkrankung, aber es zeigt an, dass die Zuckerwerte doch nicht optimal reguliert sind, ja, und dass eventuell irgendwann ein Diabetes entstehen könnte.
Bevor wir dahin gehen, dass Sie uns erklären, wie Sie das interpretiert haben oder wie Sie sich weiter da auf Spurensuche begeben haben, sagen Sie noch ganz kurz den Fachbegriff oder erklären Sie den, den Sie beim Testosteron eben haben fallen lassen. Weil ich glaube, dass ja viele Hörerinnen und Hörer, wenn sie so eine Geschichte hören, Erektionsprobleme, die Erektion ist schwächer, keine Lust mehr auf Sex, doch denken, naja, da ist irgendwas mit dem Testosteron nicht in Ordnung. Und Sie sagten, ja, der Wert war so im unteren Bereich, aber Sie hätten dann keinen Hypogonadismus diagnostiziert, nur von diesem einen Wert oder überhaupt nur, wenn Sie einen Testosteronwert abnehmen. Erklären Sie den Fachbegriff einmal, weil der jetzt so zwischendrin fiel und wir weiter galoppiert sind.
Ja, das ist gut, dass Sie mich darauf ansprechen. Also der Hypogonadismus, das ist letztendlich bezeichnet einen zu niedrigen Testosteronwert. Ja, also es gibt verschiedene Bezeichnungen dafür. Wir bezeichnen das manchmal dann auch als sogenannten Altershypogonadismus oder manchmal auch umgangssprachlich als die Wechseljahre des Mannes bezeichnet. Ja, wobei immer nicht ganz klar ist, ob es die wirklich so gibt, weil diese Schwankungen eben auch eher so tageszeitliche Schwankungen dann sind. Aber das ist letztendlich eine Bezeichnung dafür, dass der Testosteronwert zu niedrig ist.
Und noch eine kleine Nachfrage. Sie sagten, na, es ist gar nicht so klar, ob es diese Wechseljahre des Mannes wirklich gibt. Das heißt, es schlägt mal in die eine Richtung aus, weiß ich nicht, die Meinung der Wissenschaft oder der Forschung und dann in die andere. Oder ist es einfach noch unklar, ob es sowas wirklich gibt?
Ja, also ich glaube, es kommt darauf an, wie man das bezeichnet. Es gibt dann manchmal so den Vorwurf, dass wir Urologen auch ein bisschen diese Wechseljahre erfunden hätten, damit wir Medikamente verordnen können und die Patienten auch zu uns bekommen. Die Frage ist eben, ob man das als Wechseljahre bezeichnet, weil man das als was Krankhaftes ansieht oder ob man einfach sagen soll, das sind einfach altersbedingte Schwankungen und nicht behandlungsbedürftig. Ja, wobei sich ganz ehrlich die Frage ja dann natürlich bei uns Frauen genauso stellt, ja. Was sind Wechseljahre und inwiefern bezeichnet man das einfach als natürlichen Verlauf und normale Schwankungen oder wann ist Handlungsbedarf da und wann ist es wirklich eine Krankheitsdefinition oder wann muss man eingreifen? Ich glaube, daran scheiden sich so ein bisschen die Geister, ob es das jetzt wirklich gibt oder wie man das genau bezeichnen soll.
Gut, vielen Dank. Nochmal zurück zu den Blutwerten. Sie hatten gesagt, naja, Cholesterin war leicht erhöht. Dieser Langzeitblutzuckerwert war auffällig. Was wussten Sie über den Blutdruck? Haben Sie den gemessen? Das ist ja, glaube ich, auch noch so ein Parameter, den Sie da wahrscheinlich genauer sich angeguckt haben, wenn man schon diese anderen Sachen sieht und gesehen hat, naja, er ist so leicht übergewichtig.
Ja, also das habe ich mir auch angeschaut, also Blutdruck gemessen. Ist natürlich auch manchmal so, wenn wir Ärzte dann messen, dann steigt er nochmal ein bisschen an, was wir als sogenanntes Weißkittel-Syndrom dann bezeichnen. Er hatte ein bisschen erhöhten Blutdruck. Normalbereich liegt er bei 120 bis 80. Alles, was darüber ist, sollte beobachtet oder behandelt werden. Und er lag bei 140 zu 100. Also sowohl der systolische, also der obere Blutdruck, als auch der diastolische, der untere Blutdruck, waren also leicht erhöht.
Was hatten Sie im Kopf, als Sie diese ganzen Werte zusammengetragen haben?
Also zum einen haben wir natürlich gesehen, der Testosteronwert war etwas erniedrigt. Aber der Testosteronwert ist auch nur ein Bereich von vielen und ein Faktor von vielen, der die Erektion beeinflussen kann. Und die Erektionsstörung war letztendlich das einzig wirklich Auffällige. Dazu natürlich ein bisschen die Kurzatmigkeit, die er erwähnt hat. Dann haben wir die erhöhten Cholesterinwerte gesehen, den erhöhten Blutdruck, ein bisschen die Schlafstörungen, die noch dazugekommen sind. Und wir Urologen bezeichnen manchmal den Penis auch als die Antenne des Herzens. Und das hat so einen gewissen Grund, weil eben in den Schwellkörpern des Penis sind ganz kleine Blutgefäße. Und wenn es sich langsam letztendlich eine Arterienverkalkung oder eine Gefäßverkalkung entwickelt bei Patienten, die zum Beispiel einen Bluthochdruck und eine Cholesterinerhöhung dann haben, also diese LDL-Erhöhung vor allem, dann kann es sein, dass eben diese kleinen Blutgefäße in den Schwellkörpern am schnellsten sozusagen verstopfen oder verkalken. Und dadurch entsteht dann eine erektile Dysfunktion. Und deswegen muss man auch immer darauf achten, wenn also eine erektile Dysfunktion, eine Potenzstörung auftritt und man hat so ein paar Risikofaktoren, dann sollte man da also auch immer abklären, ob vielleicht dann doch vaskulär, also was die Gefäße angeht, oder eben auch das Herz selber, also kardial, ob da irgendwo auch eine zusätzliche Störung besteht und ob vielleicht die erektile Dysfunktion einfach nur das erste Zeichen ist für eine allgemeine Gefäßerkrankung. Also deswegen muss man da auf jeden Fall schauen und dann auch letztendlich eine kardiologische Abklärung empfehlen.
Also der Penis, die Antenne des Herzens, ist ja ein sehr schöner und bildlicher Ausdruck.
Ja.
Kann man sich gut merken. Was haben Sie dem Patienten geraten? Wie ging es weiter?
Also ich habe den Patienten dann zunächst zum Kardiologen geschickt, zur weiteren Abklärung. Und der Kardiologe hat dann eben auch ein Belastungs-EKG gemacht, um zu schauen, vor allem wegen dieser Kurzatmigkeit, ob da irgendwelche Zeichen auch dafür da waren, dass die Durchblutung eingeschränkt war. Und da hat sich dann tatsächlich auch der Verdacht auf eine Stenose an den Herzkranzgefäßen ergeben. Und daraufhin wurde dann die weitere Diagnostik dann eingeleitet. Also der Patient hat eine CT-Angiografie bekommen. Das heißt, es wird ein CT mit Kontrastmittel auch gemacht, um die Herzkranzgefäße dann darzustellen. Und da hat man in einem der Herzkranzgefäße auch gesehen, dass eine Verkalkung da war. Die war aber noch minimal. Also die war da, aber die kann natürlich gerade bei Belastung dann trotzdem auch eine Enge oder eine symptomatische Enge dann machen und damit Auswirkungen haben. Aber die war jetzt nicht so behandlungsbedürftig, dass man zum Beispiel einen Stent hätte setzen müssen. Aber es war auf jeden Fall ein Befund da, der angezeigt hat, dass da auf jeden Fall schon eine beginnende Durchblutungsstörung auch am Herzen und damit wahrscheinlich auch im gesamten Blutkreislauf dann vorhanden war.
Das heißt, einen Kathetereingriff oder ähnliches, einen Stent einsetzen, musste man nicht machen. Wie hat der Kardiologe denn den Patienten weiter therapiert? Das kann man ja dann nicht einfach nur so lassen.
Nein, also man muss auf jeden Fall dann zu dem Zeitpunkt eingreifen. Also wie gesagt, kein Stent, keine Intervention, kein Herzkatheter. Aber er hat ihm zumindest ein Statin verordnet, also Blutfettsenker, um die Cholesterinwerte in den Griff zu bekommen. Der Patient hat sich dann erstmal entschieden, zumindest keine Blutdrucksenker zu nehmen. Das war auch noch so eine Empfehlung des Kardiologen, das zu überlegen, ob man den Blutdruck senkt. Daraufhin kam der Patient dann nochmal zu mir zurück, wo wir dann nochmal auch eine urologisch-sportmedizinische Beratung dann durchgeführt haben. Und es gibt mittlerweile gute Daten, die eigentlich auch zeigen, dass wenn man regelmäßige Sportprogramme macht und sich körperlich aktiv betätigt, auch in regelmäßigen Abständen, dass das auf den Blutdruck einen genauso positiven Einfluss haben kann, zumindest in gewissem Maße bis zu einer gewissen Blutdrucksteigerung, wie wenn man medikamentös eingreift. Also der Patient hat letztendlich die Blutfettsenker eingenommen, hat sich aber entschieden, zunächst keine Blutdruckmedikation zu nehmen, aber seinen Lebensstil letztendlich umzuändern oder zu ändern und mehr Sport zu machen, regelmäßig Sport zu machen und wieder aktiv zu werden.
Haben Sie denn in puncto Ernährung ihm auch Rat gegeben?
Ja, also das gehört meiner Meinung nach auch immer dazu, ja, dass man sich auch immer die Ernährung anschaut. Sport ist zum einen was den Blutdruck senken kann, was auch sich positiv auf die Cholesterinwerte, auf chronische Entzündungsreaktionen und damit zum Beispiel auch auf Krebsvorbeugung dann auswirkt. Aber die Ernährung spielt einen wesentlichen Punkt auch, was jetzt die Gewichtsregulation angeht. Also es gibt zum Beispiel auch viele Menschen, die Sport machen und trotzdem ihr Gewicht nicht halten, weil die Ernährung auch nicht passt. Und worauf man dann gerade auch achten muss, gerade wenn man so die Mitte 40, 50 überschritten hat, sowohl bei Männern als auch Frauen, dass man auch vermehrt auf die Ernährung achtet, zum Beispiel auch vermehrt Proteine zu sich zu nehmen, um die Muskelmasse zu erhalten und insgesamt sich natürlich auch ausgewogen zu ernähren. Also vor allem auch wenig verarbeitete Nahrung zu sich zu nehmen, weniger Zucker. Also es ist weniger das Fett, aber wirklich eher zu schauen, was man zu sich nimmt und wie die Nahrungsmittel verarbeitet sind und auf eine ausreichende Proteinzufuhr noch zu achten.
Das ist ja ganz interessant, dass Sie das sagen. Also Menschen, die viel Sport machen und sagen, irgendwie nehme ich trotzdem jedes Jahr ein Kilo zu, ich werde älter und kann das Gewicht nicht mehr so unten halten. Ich glaube, ein großer Anteil ist ja, wie Sie sagten, die Ernährung, ne? Also ich mache 4-mal die Woche Sport, aber ich esse weiter wie bisher. Das funktioniert dann irgendwann vielleicht doch nicht mehr so richtig gut, oder?
Ja, genau. Also das muss man eben bedenken, dass zum einen das ein wichtiger ausschlaggebender Punkt ist. Und wenn man jünger ist, verbrennt man trotzdem ausreichend, vor allem durch den Sport. Da spielt es nicht ganz so eine Rolle, wie man sich dann ernährt, zumindest was das Gewicht angeht. Aber im Alter stellt sich, was heißt im Alter, also zumindest dann im mittleren Alter, stellt sich irgendwann der Stoffwechsel dann natürlich auch ein bisschen um. Die Muskelmasse nimmt ab, das muss man natürlich auch bedenken. Deswegen auch die Empfehlung, vermehrt Protein dann zu sich zu nehmen, weil die Muskelmasse einfach abnimmt und man die möglichst erhalten sollte, um die Muskelmasse und auch die Knochenmasse zu erhalten. Und je mehr man an Muskelmasse hat, umso mehr verbrennt man dann auch wieder in Ruhe. Deswegen ist das auch immer ganz wichtig, nicht nur auf Ausdauersport zu achten, sondern auch die Empfehlung zu geben, wirklich auch Kraftsport zu machen. Also auch das ist gesund, allein um die Muskelmasse zu steigern und nicht nur Ausdauersport. Also am besten ist die Kombination aus höherer Intensität im Ausdauersport und Kraftsport und Gewichtstraining.
Er hat jetzt sozusagen einen Cholesterinsenker bekommen vom Kardiologen. Sie haben mit ihm über die Ernährung gesprochen, über den Sport, den er vermehrt treiben sollte. Was ist denn jetzt eigentlich mit der Erektionsschwierigkeit beziehungsweise mit seiner Potenz? Ich meine, das war ja letztlich das, was er dann ganz am Anfang beim Besuch bei Ihnen dann erzählt hat, dass ihn das umtreibt. Das geht ja nun von Sport und Ernährung und Cholesterinsenker nicht weg. Haben Sie ihm da auch noch was gegeben?
Ja, also das geht zumindest nicht gleich weg durch die Umstellung im Lebensstil und Ernährung und Sport. Mhm. Ich habe ihm zunächst daher einen PDE5-Inhibitor verordnet. Also das sind diese Medikamente wie zum Beispiel Viagra, Cialis, Levitra, die man bei Potenzstörungen dann anwendet, die letztendlich die Durchblutung in den Schwellkörpern wieder steigern. Die ändern nichts an dem Faktor Lust. Wenn man jetzt Sex haben will und keine Lust hat, dann ändern diese Medikamente auch nichts. Aber wenn man Lust hat auf Sex und es funktioniert dann trotzdem nicht, dann kann man diese Medikamente eben bedarfsmäßig einnehmen. Und dann sollte es in der Regel oder bei den meisten Männern dann auch mit der Potenz, mit der Erektion auch wieder besser werden. Also das hat der Patient dann auch eingenommen, bedarfsmäßig, zumindest über einen gewissen Zeitraum. Es kommt immer noch so ein bisschen ein psychologischer Faktor dazu bei vielen Männern, dass manchmal natürlich auch so eine gewisse Unsicherheit da ist, wenn es mit der Erektion vorher mal nicht so geklappt hat. Und wenn man dann diese Tabletten so ein bisschen in der Hinterhand hat, dann gibt es einem manchmal auch ein bisschen Sicherheit, einfach, dass es mit der Potenz wieder besser klappen kann. Also es ist so ein psychischer Effekt mit dabei. Mhm. War auch bei diesem Patienten so, wie bei vielen Patienten, dass im Lauf der Zeit eigentlich die Tablette eher so im Nachtschränkchen lag. Also es ist so ein bisschen ein Placebo-Effekt, der dann vielleicht auch noch mit dazukommt. Aber das habe ich auf jeden Fall erstmal verordnet. Das hat er auch eingenommen, sehr gut vertragen. Spricht auch nichts dagegen. Also da gibt es keine negativen Effekte, was jetzt Blutdruck und so weiter angeht. Also von der Seite kann man das auch empfehlen. Es gab sogar vor kurzem mal eine Studie, die gezeigt hat, dass die längerfristige Einnahme von diesen Medikamenten sogar dazu geführt hat, dass die Blutzuckerwerte im Lauf der Zeit besser wurden. Also die haben sogar einen positiven Effekt anscheinend, wenn man sich das langfristig anschaut.
Wie ging es denn mit dem Patienten weiter? Sie haben ihn ja länger begleitet und nehme an, regelmäßig gesehen. Aber wenn Sie dann sozusagen sagen, jetzt nach einer gewissen Strecke, nach ein paar Monaten, nach einem Jahr, wie ging es ihm da?
Also ich habe ihn dann halbjährlich kontrolliert und es war tatsächlich so, dass nach einem Jahr, also es wurde im Lauf der Zeit alles schon besser, also die Blutdruckwerte haben sich enorm schnell auch normalisiert, nachdem er wirklich angefangen hat, 3 bis 5 Mal in der Woche auch regelmäßig Sport zu machen. Nach einem Jahr waren die Cholesterinwerte allesamt im Normbereich. Er hat dann das Statin auch wieder abgesetzt, war dann eben weiterhin in Kontrolle, aber anscheinend hat es durch die Ernährungsumstellung auch funktioniert, dass die Cholesterinwerte dann auch wieder besser waren. Blutdruck war in Ordnung und die Potenz war auch wieder besser. Also wie gesagt, da war es so, dass er immer noch seine PDE5-Tablette im Nachtschränkchen hatte, aber auch da hat er eigentlich keinen Handlungsbedarf mehr gehabt.
Hm. Was würden Sie den Hörerinnen und Hörern aus dieser Geschichte mitgeben wollen? Was ist so das Wichtigste, wo vielleicht Ärztinnen und Ärzte drauf achten können, aber natürlich auch Patientinnen und Patienten und ja, normal interessierte Hörerinnen und Hörer? Was ist so das Ausschlaggebendste für Sie an dieser Geschichte?
Also ich glaube, das Ausschlaggebende ist, dass man wirklich aus Symptomen, die auch in einem anderen Bereich auftreten, Rückschlüsse ziehen kann auf das Allgemeinbefinden oder vielleicht auch eine schwerwiegendere Erkrankung, die theoretisch im Hintergrund steht. Also wenn man jetzt von der erektilen Dysfunktion, von der Potenzstörung ausgeht, dann sehen das ja viele immer als so ein Lifestyle-Problem, ja, und das jetzt nicht so, was jetzt nicht so wichtig ist. Und dann wird eben eine Tablette verordnet oder auch nicht. Und viele Patienten, wie auch dieser Patient, reden auch primär gar nicht darüber. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, dass man weiß, wenn jetzt eine Potenzstörung auftritt, es ist eben nicht nur das Problem in dem Bereich da, zumindest in vielen Fällen nicht. Ja, es ist sogar ein relativ hoher Prozentsatz, wo das auch die Ursache sein kann, dass tatsächlich im Bereich der Herzkranzgefäße oder der Gefäße das eigentliche Problem liegt. Ja, also man sollte das einfach nicht auf die leichte Schulter nehmen, auch wenn so der Verdacht oder der Verdacht im Raum steht, dass das eher so ein Lifestyle-Problem ist, das jetzt nicht so ernst zu nehmen ist. Ja, also das sollte man wirklich bedenken.
Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.